Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man, blieben darunter verborgen. Und dann würde, was uns groß und wichtig erscheint, plötzlich nichtig und klein. So ein Liedtext von Reinhard May. Ich vermute mal, alle kennt es. Der Orwell, der ist gratis. In der Vorbereitung für die Predigt ist mir der Refrain von dem Lied immer wieder in den Kopf gekommen. Das Thema heute ist Gott nicht aus den Augen verlieren. Und was der Reinhard May und der König David, um den es heute viel gehen wird, miteinander zu tun haben, sage ich euch ein bisschen später. Ich möchte euch den ersten Vers vorlesen aus dem Psalm. Der gibt uns ein bisschen Kontext. Psalm 34, Vers 1. Von David, als er sich wahnsinnig stellte vor Abimelech und dieser ihn von sich wegtrieb und er fortging. Im Gegensatz zu ganz vielen anderen Psalmen finden wir da Angabe der Situation, in der der Psalm geschrieben worden ist. Und bevor ich euch den restlichen Psalm vorlese, möchte ich euch die Lebenssituation von David kurz umreißen, weil es ein viel tieferes Verständnis von dem Text ermöglicht. Ihr kennt sie wahrscheinlich, jetzt werdet ihr sie bald ganz genau wieder im Kopf haben. Zu dem Zeitpunkt, wo wir dem David das erste Mal in der Bibel begegnen, da hat Gott bereits beschlossen, dass David König von Israel werden soll. David ist noch keine 20 Jahre alt, trotzdem wird er schon zum König gesalbt. Er erhält von Gott die Zusage, dass er mal König sein wird. Einige Zeit später dann findet der sehr bekannte Kampf zwischen David und Goliath statt. Und von da weg spielt Davids Stärke im Krieg, seine Tapferkeit und vor allem auch, danke, sein Vertrauen auf Gott in der politischen Landschaft des damaligen Israel eine immer größere Rolle. Er wird beim Volk immer beliebter, was dem amtierenden König, dem Saul, so gar nicht passt. Der wird immer eifersüchtiger und irgendwann will er den David zuerst im Jähzorn töten und später dann auch im kalten Zorn. Und er probiert es immer wieder auf die verschiedensten Arten, schafft es schlussendlich aber einfach nicht. Und die Dinge gedeihen dann so weit, dass David der Schwiegersohn des Königs ist. Er hat einen hohen politischen Rang, er ist beim Volk sehr beliebt. Und der Saul muss erkennen, und das lesen wir so in der Bibel, dass Gott mit David ist. Aber in dem Saul erzeugt es nur Furcht und Hass. Und es führt zu einer lebenslangen Feindschaft mit dem David. Jetzt hat Gott dem David versprochen, dass er König wird. Und er lässt ihn in der Situation nicht im Stich, wo der Saul ihn immer wieder umbringen will. Und zwar stellt er ihm den Jonathan, Sauls Sohn, zur Seite, als einen ganz engen Freund. Und der Jonathan rettet dem David immer wieder das Leben. Und irgendwann dann aber wird es dem David zu viel. Der Jonathan kommt wieder und sagt, hey, mein Vater will dich töten. Und beim David brennt irgendwo eine Sicherung durch. Er kriegt panische Angst und flüchtet. Und man sieht es sehr deutlich an seinen Handlungen, dass er sich da im Kopf ganz weit weg bewegt hat von Gott. Er flieht in eine Stadt, die heißt Nob. Er belügt dort den Hohepriester. Er gibt vor, dass er in einem geheimen Auftrag des Königs unterwegs ist und bringt den Priester so dazu, dass er ihm Nahrung gibt und auch das Schwert, das früher dem Goliath gehört hat, kriegt er von ihm. In weiterer Folge erfährt der Saul das dann, dass die Priester dem David geholfen haben, unwissentlich, und er lässt sie alle hinrichten. Also 85 Mann plus Frauen und Kinder lässt er einfach abschlachten. Also hat echt schlimme Konsequenzen. Der David unterdessen ist jetzt mit Goliaths Schwert unterwegs und macht was in meinen Augen absolut gar keinen Sinn ergibt. Er geht nach Gath. Und Gath ist eine Stadt im Land der Philister. Das waren die Feinde von Israel und es ist nicht irgendeine Stadt im Land der Philister, sondern es ist genau die Stadt, aus der Goliath herkommt. Und da geht er jetzt hin. Allein mit Goliaths Schwert im Schlepptau, das er selber als einzigartig bezeichnet. Und es kommt, wie es kommen muss, die Leute erkennen ihn. Die sagen, hey, das ist doch der David, von dem die Israeliten sagen, er hat 10.000 Philister umgebracht. Und sie berichten das ihrem König Und der David hört es. Und recht verständlich kriegt auf einmal der Heiden Angst. Er merkt, er ist irgendwie verbockt, sein Leben ist auf einmal wieder in Gefahr. Und da kommen wir jetzt zu der Situation, von der dieser erste Vers spricht. David stellt sich vor dem König wahnsinnig. Wir lesen das im 1. Samuel 21. Und er stellte sich wahnsinnig vor ihren Augen und tobte unter ihren Händen. Und er kritzelte an die Flügel des Tores und ließ seinen Speichel in seinen Bart fließen. Quasi eine ruhmreiche Episode im Leben von einem zukünftigen König. Aber sei es wie es sei, das funktioniert. Der König der Philister, der da als Abimelech bezeichnet wird, das ist ein Ehrentitel, bedeutet Königsvater, der will daraufhin nichts von dem David wissen. Sagt, was soll er mit dem Verrückten und jagt ihn weg. Und in dieser einsamen und sehr beschämenden Situation schreibt der David dieses Lied, das wir heute als Psalm 34 kennen. Und wenn man den Psalm liest, ohne die Geschichte dahinter zu kennen, dann merkt man eigentlich gar nichts von dieser trostlosen Lage, in der der David war. Man liest, ja, er hat ein Problem gehabt, aber Saul wird mit keinem einzigen Wort erwähnt. Der Philisterkönig wird in der Einleitung erwähnt, aber inhaltlich geht es gar nicht um ihn. Also David schreibt da keinen selbstmitleidigen Erguss, wie schlecht es ihm geht, sondern was er schreibt, zeigt uns, dass er sich sehr tief mit den Begebenheiten auseinandergesetzt hat, dass er das quasi verarbeitet hat, was da passiert ist. Und dieses Lied schreibt er jetzt aus einer Position heraus, wo er Gottes Kraft und Stärke ganz unmittelbar erfahren hat, wo er zu Gott gerufen hat und von ihm gerettet worden ist. Er schreibt aus einer Position heraus, wo er nicht mehr panisch auf der Flucht ist, sondern wo er wieder in Gottes Nähe gefunden hat, wo er Friede im Herzen hat und einen positiven Ausblick aufs Leben. Und für uns ist diese Kombination aus beschämender Geschichte einerseits und Davids reflektierter Reaktion auf der anderen Seite eigentlich total wertvoll, weil wir menschliches Scheitern sehen und gleichzeitig aber auch, wie David sich wieder ganz auf Gott verlässt, sich in ihm stärkt und ganz auf Gottes Größe vertraut. Ich möchte euch jetzt den restlichen Psalm vorlesen. Ich will den Herrn preisen alle Zeit. Sein Lob soll immerzu in meinem Mund sein. Meine Seele rühme sich des Herrn. Die Elenden sollen es hören und sich freuen. Erhebt mit mir den Herrn und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen. Als ich den Herrn suchte, antwortete er mir und rettete mich aus all meinen Ängsten. Die auf ihn blicken werden strahlen und ihr Angesicht wird nicht beschämt. Als dieser Elende rief, hörte der Herr und half ihm aus allen seinen Nöten. Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten, und er rettet sie. Schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn traut. Fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen, denn die ihn fürchten, haben keinen Mangel. Junge Löwen leiden Not und Hunger, aber die den Herrn suchen, müssen nichts Gutes entbehren. Kommt her, ihr Kinder, hört auf mich, ich will euch die Furcht des Herrn lehren. Wer ist der Mann, der Leben begehrt, der sich Tage wünscht, an denen er Gutes schaut? Behüte deine Zunge vor Bösem und deine Lippen, dass sie nicht betrügen. Weiche vom Bösen und tue Gutes, suche den Frieden und jage ihm nach. Die Augen des Herrn achten auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr Schreien. Das Angesicht des Herrn steht gegen die, welche Böses tun, um ihr Andenken von der Erde zu vertilgen. Wenn jene rufen, so hört der Herr und rettet sie aus all ihrer Bedrängnis. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind, und er hilft denen, die zerschlagenen Geistes sind. Der Gerechte muss viel Böses erleiden, aber aus allem rettet ihn der Herr. Er bewahrt ihm alle seine Gebeine, dass nicht eines von ihnen zerbrochen wird. Den Gottlosen wird das Böse töten, und die den Gerechten hassen, müssen es büßen. Der Herr erlöst die Seele seiner Knechte, und alle, die auf ihn vertrauen, werden es nicht zu büßen haben. Zu dem Zeitpunkt, wo der David vor dem König Saul flieht, hat er ein Problem. Der König will ihn umbringen und es ist ein großes Problem, wenn der König dich töten will. Aber in seiner Situation ist es eigentlich nur das sekundäre Problem. sein primäres Problem, das viel wichtigere Problem, ist, dass er Gott aus den Augen verloren hat. Dass er vergessen hat, dass Gott ihn ja leicht vor dem Saul retten kann. Er bekommt Angst und absolut kopflos versucht er, jetzt sich selber zu retten. Zum großen Schaden von vielen anderen Menschen und auch zu seinem eigenen Schaden. Und in der Gefahr stehen wir heute, denke ich auch, dass wir kopflos handeln, weil wir ein Problem haben, das sehr groß sein kann, auf jeden Fall. Aber dann gesellt sich zu dem Problem noch das zweite Problem, das viel wichtigere, dass wir Gott aus den Augen verloren haben. Und plötzlich bläht sie dieses Problem auf. Und wie der David kann es passieren, dass wir kopflose Dinge tun, die nicht weise sind. Und wenn wir uns den Psalm jetzt anschauen, ich habe schon gesagt, schreibt David gar nichts von diesem Problem, das er mit dem Saul gehabt hat oder mit dem Abimelech. Stattdessen schreibt er ganz viele Dinge auf, wie man dieses primäre Problem lösen kann, wie man den Blick wieder auf Gott richten kann. Und wenn wir uns den Psalm jetzt genauer anschauen, dürfen wir ganz viele Dinge lernen, die uns helfen, Gott im Alltag nicht aus den Augen zu verlieren. Und an dem Punkt möchte ich jetzt den Reinhard May noch einmal zitieren, aber mit leicht geändertem Text. Mit dem Blick fest auf Gott muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man, blieben dann verborgen. Und dann würde, was uns groß und wichtig erscheint, plötzlich nichtig und klein. Ist vielleicht nicht sehr lyrisch umgetextet, aber mir ist dieses Bild in den Sinn gekommen, wenn man über den Wolken fliegt, wenn der Himmel strahlend blau ist und man sieht die Sonne, die da strahlt, und genau so sollen wir den Blick auf Gott richten. Genauso ungetrübt soll unser Blick auf Gott sein. Und im Folgenden möchte ich auf ein paar Dinge eingehen, die den Blick auf Gott trüben können, die uns den Blick auf diese Sonne versperren können. Ich habe die Verse ein bisschen zusammengestückelt. Genau, ihr seht es ja auf der Folie. Als ich den Herrn suchte, antwortete er mir und rettete mich aus allen meinen Ängsten. Die auf ihn blicken, werden strahlen und ihr Angesicht wird nicht beschämt. Junge Löwen leiden Not und Hunger, aber die den Herrn suchen, müssen nichts Gutes entbehren. Angst kann sowas sein, was uns den Blick auf Gott komplett verstellt. Und David schreibt davon seinen Ängsten. Er schreibt, sie waren so schlimm, dass er daraus gerettet werden muss. Und das, obwohl er von Gott die Verheißung gehabt hat, dass er eines Tages König sein wird. Es war in der Situation einfach nicht mehr genug. Er hat nur noch den Saul gesehen, er hat den König gesehen, der ihn umbringen will. Und diese Angst, dass es mit ihm schlecht enden wird, dass der Saul ihn tatsächlich umbringt, hat dazu geführt, dass er weit weggelaufen ist von Gott. Und nicht nur in Gedanken, sondern er ist auch geflohen, er ist zu den Feinden geflohen, was damit geendet hat, dass er sie wahnsinnig stellen hat müssen, quasi, sich selber vollgesabbert hat, um mit dem Leben davonzukommen. Und im Nachhinein dann gelangt David zu der Überzeugung, wir lesen das in Vers 6, dass ein Leben, in dem wir auf Gott blicken und in dem wir ihn suchen, ein Leben ist, das unser strahlen lässt. Wie die Sonne über den Wolken. Wenn wir uneingeschränkt auf die Sonne schauen, wenn da nichts dazwischen ist, dann werden wir auch erleuchtet quasi. Und Angst kann uns jetzt davon abhalten, Gott zu suchen, weil es in unserem Kopf vielleicht nicht, oder weil es in unserem Kopf den unmittelbaren Zusammenhang vielleicht nicht gibt, weil das als Lösung unzureichend erscheinen kann. Dabei ist es eigentlich ganz logisch. Wenn in unserem Leben Angst auftaucht, haben wir offensichtlich vergessen, dass wir einen allmächtigen und einen liebevollen Vater haben, in dessen Gegenwart jede Angst absolut grundlos ist. Und dann sollte man es wieder auf den Weg machen, Gott zu suchen, ihm neu zu begegnen, anstatt zu versuchen, die Angst selber in den Griff zu bekommen oder sie irgendwie zu rechtfertigen. Als dieser Elende rief, hörte der Herr und half ihm aus allen seinen Nöten. Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten, und er rettet sie. Die Augen des Herrn achten auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr Schreien. Wenn jene, also die Gerechten, rufen, so hört der Herr und rettet sie aus all ihrer Bedrängnis. David schreibt es in dem Psalm dreimal, dass Gott die rettet, die zu ihm rufen oder die zu ihm beten. Und das hat mich zuerst sehr gewundert, weil David es in der Situation scheinbar nicht macht. Wenn wir im 1. Samuel das lesen, diesen Bericht, lesen wir nichts davon, dass David gebetet hätte. Also entweder macht er das nicht oder er betet und Gott rettet ihn nicht. Er muss sie wahnsinnig stellen, um mit dem Leben davon zu kommen. Und trotzdem schreibt David das dreimal. Die, die zum Herrn rufen oder beten, werden gerettet. Und ich glaube, dass er schlussendlich zwei Dinge erkannt hat. Erstens, dass Rettung nicht immer so aussieht, wie wir uns das vorstellen. In dem Fall hat seine Rettung schlussendlich so ausgesehen, dass er wieder zu Gott zurückgefunden hat, zu einer tiefen Beziehung und zu einem uneingeschränkten Blick auf die Sonne quasi zurückgefunden hat, was eine viel wichtigere Art von Rettung ist als die Rettung vor dem Saul. Und ich denke, er hat noch was anderes gelernt, nämlich, dass auch zu Gott beten unserer Beziehung zu Gott im Weg stehen kann, wenn wir das falsch machen. Als Erklärung, er verbindet dieses Rufen in allen drei Stellen, wo er das schreibt, immer mit Gott fürchten oder gerecht sein, quasi als Bedingung, damit Gott hört. Also er sagt, Gebet muss gottesfürchtig sein, muss gerecht sein. Und gerechtes Gebet ist immer solches, wo wir Menschen Gott als heiligen Gott anbeten. Als geliebte Kinder, die durch Jesus zu Gott kommen dürfen. Und das Ganze, um Gott zu ehren und um Beziehung zu ihm zu haben. Also kurz zusammengefasst, Gebet soll immer aus der Beziehung zu Gott herauskommen, soll immer Teil der Beziehung sein und Ausdruck der Beziehung zu Gott. Aber wenn wir jetzt hergehen und beten, um Gott zu beeindrucken oder vielleicht uns selber oder unsere Mitmenschen, wenn wir beten, um unseren persönlichen Vorteil zu verschaffen, Gott irgendwie als Wunschautomat verwenden oder weil wir beten, weil wir das Gefühl haben, das muss halt sein, das gehört dazu, dann steht es unserer Beziehung zu Gott im Weg, weil wir dann auf das Beten schauen, auf das, was wir uns davon erhoffen, was wir uns wünschen, was auch immer, aber nicht mehr auf Gott. Und ich fürchte, aus meinem Leben weiß ich, dass das uns Menschen das nur allzu leicht passiert. Das Gebet irgendwie seinen Sinn verfehlt. Mir gefällt ein Zitat von Albert Frey sehr gut, wo er in dem gleichnamigen Lied schreibt, ich habe heute keine Lust zu beten. Können wir nicht einfach reden? Für mich drückt das so gut aus, es hilft mir dabei, mich zu ertappen, wenn ich wieder das Gefühl habe, oh, ich muss mit Gott beten, wenn es doch eigentlich darum geht, mit ihm zu reden. Es zeigt mir immer wieder auf, dass ich aus diesem Privileg, mit meinem Schöpfer Beziehung zu bauen, irgendwas anderes gemacht habe, irgendwas Verkorkstes. Und wenn das passiert, dann dürfen wir wieder umkehren. Wir dürfen das ehrliche Gespräch mit Gott suchen und er wird uns hören. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind, und er hilft denen, die zerschlagenen Geistes sind. Ich denke, dass genau das ist, was der David erlebt hat, nachdem er aus Gad weggegangen ist. Er war an einem Punkt, wo er völlig am Ende war. Er war zerbrochen, er war zerschlagen, er war allein, voll gesabbert. Aber genau an dem Punkt ist ihm Gott nahe gekommen. Und er hat den David wieder aufgebaut. Er hat ihn wieder zum Strahlen gebracht. Er war so begeistert von Gott, dass er dieses Lied schreibt, den Psalm 34, der ja so voller Begeisterung ist. Und das ist auf jeden Fall Ausdruck von Gottes Güte, dass er einen Schritt auf uns zumacht, wenn wir von ihm weglaufen und voll eingefahren sind dabei. Und gleichzeitig ist das wahrscheinlich auch einfach der Punkt, an dem wir Gott am ehesten in unser Leben reinlassen. Nämlich dann, wenn wir mit unserem Latein am Ende sind. Wenn wir an dem Punkt sind, ja, jetzt hilft alles nichts mehr, jetzt kann man nur noch beten. Das ist sehr menschlich, so zu denken. Es ist auch sehr dumm, so zu denken. Und so lange zu warten, bis wir ja, ganz auf Gott hinschauen. Unser Ego kommt da immer wieder zwischen Gott und uns. Und ich denke, um den richtigen Blick auf Gott zu behalten, es ist wichtig, manchmal auch den Blick auf sich selber zu richten, auf den Menschen, der man ohne Gott wäre. Und dabei geht es gar nicht darum, dass man sich selber schlecht macht. Das ist im Angesicht von Gottes Gnade ja gar nicht notwendig. Sondern es geht darum, einfach immer wieder die Abhängigkeit zu sehen, in der wir zu Gott stehen. Beziehungsweise sich neu ganz abhängig zu machen von Gott. Zu sehen, dass wir ohne ihn gar nichts können, dass wir ohne ihn gar nichts sind. Und wenn wir uns von ihm abhängig machen, dann wird er uns nahe sein, so wie der David es erlebt hat. Der Gerechte muss viel Böses erleiden, aber aus allem rettet ihn der Herr. Er bewahrt ihm alle seine Gebeine, dass nicht eines von ihnen zerbrochen wird. Den Gottlosen wird das Böse töten und die den Gerechten hassen, müssen es büßen. Der Herr erlöst die Seele seiner Knechte. Und alle, die auf ihn vertrauen, werden es nicht zu büßen haben. David weist uns auf einen weiteren sehr wichtigen Punkt hin. Mit Gott zu leben heißt nicht, dass das Leben reiner Kindergeburtstag wird. Wenn wir uns das erwarten, dann kann das ganz schnell die Sicht auf Gott verstellen. Ganz einfach, weil wir dann schon ein falsches Bild von Gott haben. Mit Gott zu leben ist sicher einer der herausforderndsten Lebensstile, für die man sich auf dieser Erde entscheiden kann. Aber David sagt uns auch, dass es der beste Lebensstil ist. Er schreibt es, dass wir nichts zu büßen haben werden, wenn wir auf Gott vertrauen. Also sprich, wenn wir am Ende unseres Lebens zurückschauen, wird es uns in keinem einzigen Punkt leid tun, dass wir uns für den Weg mit Gott entschieden haben. Die Voraussetzung dafür ist, dass wir schlimme Umstände nicht zwischen uns und Gott kommen lassen. Und was für mich da total ermutigend ist, ist Davids restliches Leben anzuschauen, wie es nach dieser Geschichte weitergegangen ist. Und er hat es nicht immer einfach gehabt. Er hat viel Böses erlebt in seinem Leben. Aber wir sehen das, dass immer da, wo er auf Gott vertraut hat, er nichts zu bereuen gehabt hat. Und immer da, wo er dann doch wieder versucht hat, die Dinge selber zu richten oder von Gott weggeschaut hat, sein Leben immer irgendwo verkorkst gewesen ist. Also Gott hat es schon bewiesen. Er hat es in Davids Leben bewiesen. Er hat es in meinem Leben bewiesen, auch wenn das noch nicht vorbei ist, dass er uns nicht hängen lässt, wenn wir ihm bedingungslos vertrauen. Egal, wie schwierig die Umstände sind. Ich möchte ganz kurz zusammenfassen, diese Dinge, die uns den Blick auf Gott verstellen können. Erster Punkt, Angst. Lasst euch nicht davon abhalten, von Angst abhalten, Gott zu suchen, weil er viel mächtiger ist. Gebet soll immer ein ehrliches Gespräch sein mit Gott. Kein Instrument, kein Punkt auf einer To-Do-Liste oder sonst irgendwas. Unser Ego muss manchmal einfach zerbrechen, weil wir sonst keinen Platz lassen für Gott. Wir müssen uns immer wieder neu abhängig machen von ihm. Und egal wie viele schlimme Dinge wir erleben, vertraue Gott bedingungslos. Dazu noch ein letzter wichtiger Gedanke. Das ist jetzt keine To-Do-Liste. Es ist eine Liste mit Punkten, in denen wir immer wieder herausgefordert sind, Gottes Gegenwart und seine Nähe zu suchen und den Blick wieder neu auf ihn auszurichten. Es ist eine Liste mit Punkten, über die wir mit Gott immer wieder ein ehrliches Gespräch führen sollten. Ihr könnt die Liste noch beliebig erweitern. Es steckt im Psalm 34 noch viel mehr drin, was man da hinzufügen könnte. Ich denke, es ist einfach wichtig, das im Kopf zu behalten. Wenn diese Dinge zwischen mich und zwischen Gott kommen und es passiert immer wieder im Alltag, dann muss ich wieder dieses ehrliche Gespräch mit Gott suchen, wieder hinschauen auf diese Sonne, die strahlt, weil Gott will in mein Leben reinstrahlen. Und wenn wir das tun, dann führt es zu einem Leben, das Gott die Ehre gibt. Aber es führt auch dazu, dass wir Gott die Ehre geben wollen, weil wir sehen, dass er seine Versprechen in unserem Leben wahrmacht. Und das hat er David gesehen und das hat er den David zum Lobpreis geführt. Wir lesen das in den Versen 2 bis 4 im Psalm, die für mich eigentlich der Höhepunkt von dem ganzen Psalm sind. Und mit dem Höhepunkt möchte ich dann aufhören. Ich will den Herrn preisen alle Zeit. Sein Lob soll immerzu in meinem Mund sein. Meine Seele rühme sich des Herrn. Die Elenden sollen es hören und sich freuen. Erhebt mit mir den Herrn und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen. Amen.